Erster Teil 1. Wer sich für den Ehrenwohnsitz der Carlsberg-Stiftung in Welbü interessiert, 850 Quadratmeter, voll unterkellert mit Park, mietfrei und auf Lebenszeit, tut gut daran, sich bei Zeiten den Nobelpreis für Physik zu besorgen. Das hat Andrea Fink schon in jungen Jahren getan, weshalb sie das Haus irgendwann in den 60ern als Nachfolgerin von Niels Bohr übernehmen konnte und seit 50 Jahren bewohnt. Jetzt bereitet sie sich darauf vor, es zu verlassen. Sie liegt im Sterben. Die meisten nähern sich dem Tod widerstrebend. Ich zum Beispiel werde ihn schreiend erwarten und dabei mit den Armen fuchteln. Andrea Fink schwebt ihm entgegen wie eine Operndiva bei ihrem Abschiedskonzert. Es wird eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Sie hat alles verschenkt. Der Saal, den ich betrete, ist vollkommen nackt, mit Ausnahme ihres Krankenbetts. An den Wänden sind nur noch cremefarbene Felder übrig, wo die Gemälde hingen. Nicht mal ein Stuhl ist noch da. Ich gehe zum Bett und stütze mich auf meine Krücke. Ihr Gesichtsfeld ist eingeschränkt. Erst als ich vor ihr stehe, sieht sie mich. »Susan«, sagt sie, »was würdest du tun, um deine Kinder wiederzubekommen?« »Alles. Dazu wirst du Gelegenheit bekommen.« Sie öffnet die durchsichtige Hand, die auf der Decke ruht. Ich lege meine Hand in ihre. Sie wollte denjenigen, mit dem sie sprach, immer berühren. »Du bist dünn.« Ich spüre ihr Mitgefühl rein physisch. Bohr hat über sie gesagt, sie sei die einzige Berühmtheit, die er kenne, welche die Berühmtheit nicht korrumpiert habe. »Ruhe, aber ich werde behandelt.« Irgendetwas drückt mir von hinten gegen die Beine. Ein Stuhl wurde doch noch aus dem Nichts herbeigezaubert. Der Zauberkünstler bewegt sich im Halbkreis um mich herum und geht hinter dem Bett in Deckung. Ein kleiner, eleganter Mann mit starkem Glauben. Er glaubt fest daran, den besten Schneider und den mächtigsten Staatsapparat zu haben. Sein Name ist Torkil Hein. Angeblich ist er Staatssekretär im Justizministerium gewesen. Es ist das zweite Mal, dass wir uns begegnen. Das erste Mal ist 2 Wochen zuvor, im Tula-Gefängnis in Manipur, an der Grenze zu Burma, im Besuchszimmer, wie sie es nennen, einem fensterlosen Grabgewölbe aus Beton. Das Erste, was mir auffällt, als sie mich ihm gegenüber platzieren, ist, hier haben wir einen Mann, der den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik außer Kraft gesetzt hat. In einer Stadt und einem Raum, wo alles und alle schwitzen, auch der Beton, wirkt er kühl und aufgeräumt in Jacke, Schlips und weißem Kragen. Ich komme von der dänischen Botschaft. Natürlich kommt er nicht von der Botschaft. Sein Teint ist weiß und zart. Er kommt direkt aus Dänemark. Wo sind meine Kinder? Ihr Sohn befindet sich in Almoeda in Haft, einer kleinen Grenzstadt zu Nepal, wegen versuchten Antiquitätenschmuggels. Ihre Tochter ist offenbar mit einem Priester des Kali-Tempels in Kalkutta durchgebrannt. Wir sehen uns an. Die Zwillinge sind 16 Jahre alt. Ihr Mann, von dem will ich nichts hören. Er legt irgendetwas auf den Tisch. Ich habe Sehstörungen, deshalb kann ich zunächst nicht erkennen, was es ist. Allmählich kommt es. Es ist das Time Magazine. Auf dem Titel sind 4 Menschen abgebildet. Ein Mann sitzt an einem Konzertflügel, an den sich 2 Kinder mit je einer Geige lehnen. Neben dem Mann steht eine Frau, die ihre Hand auf seine Schulter legt. Rücksichtslose Menschen haben sie dazu überredet, sich mit Talar und Doktorhut auszustaffieren. Die Kinder sind hell gelockt und blauäugig und sehen aus, als gewännen sie alle Herzen im Handumdrehen und würden im nächsten Augenblick ein Aufenthaltsstipendium für die exquisitesten Konservatorien des Auslands erhalten. Der Mann hat seelenvolle und melancholische Augen und sein feines Lächeln verrät, dass es jedenfalls kein mangelndes Selbstwertgefühl ist, das seine Seele belastet. Unter dem Bild steht »The Great Danish Family«. Die Kinder mit der Geige sind meine. Die Frau mit dem Doktorhut bin ich. Der Mann am Klavier ist Laban Svensson, mein Gatte. Es ist meine eigene Familie, die ich im Blick zu behalten versuche. Ihr Mann ist nach Goa gefahren. mit einer Maharaja-Tochter, 17 Jahre alt, mit der versammelten südindischen Mafia auf den Fersen. Und wie ist es hier? Komfortabel? Tadellos. Wir sind 30 Frauen auf 15 Quadratmetern, türkisches Klo in der Ecke, eine Tonne Regenwasser und eine Schale Reis pro Tag für alle. Jede Nacht Schlägereien mit Rasierklingeneinsatz. 3 Wochen ohne einen Anwalt gesehen zu haben. Letzte Woche habe ich Blut gepisst. Wir können Ihnen Arzneimittel besorgen, das Mädchen in Gewahrsam nehmen. Wir arbeiten an der Freilassung des Jungen. Vielleicht finden wir Ihren Mann, bevor die Mafia ihn findet. Wir hoffen, Sie alle in einer Woche in Dänemark begrüßen zu dürfen.